wir brauchen einen größeren Raum. Jetzt steht es vor dem Kreuz und ich hätte es gern hier hingestellt, aber da ist die Wand. Liebe Gemeinde, wir gehen jetzt schon eine ganze Weile, ein paar Wochen miteinander durch dieses Thema e.V., Evangelisation. Es ist schon die vierte Predigt jetzt zu dem Thema. Wir folgen, und das sage ich ja jeden Sonntag zu Beginn, wir folgen immer der Bewegung von Evangelisation. Also Evangelisation ist eine Bewegung von Gott zu mir und zum anderen. Und am letzten Sonntag haben wir davon gehört, wie Jesus Menschen begegnet. Am Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Jesus begegnet einem Menschen. Und Jesus wird dieser Frau als ihr Gegenüber zur Rettung, haben wir gehört. Also Erlösung, Rettung kommt nur in der Form des Gegenübers zu mir und auch zum anderen. Da, wo wir Menschen begegnen. Hier in der Gemeinde, da ist es möglich, dass uns ein Gegenüber in Form von Jesus, in Form von Menschen zu unserer Rettung wird. Und genauso auch durch mich. Und etwas zu erlösen, haben wir gehört, bedeutet, das Verlorene zurückzukaufen, es zu reinigen und es wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Ja? Da, wo wir sind, mit unserem Gott, mit Jesus im Heiligen Geist, da möchte Gott etwas zurückkaufen, es reinigen und wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuführen, nämlich dem eigentlichen Fokus, den diese Welt haben sollte, Gott. Und um etwas zu erlösen, müssen wir also da sein, müssen wir inmitten der Dinge sein. Wir dürfen nicht allein bleiben, als Einzelne und als Gemeinde auch nicht. Und wir haben gehört, dass wir uns von Jesus her verstehen, der unser Fokus sein soll, vom Messias Jesus, vom Gesalbten Gottes, von dem, der von Gott gesandt ist, damit er den Menschen eine gute Nachricht ist durch sein Sein, durch seine Worte, durch seine Taten, damit er den Menschen die gute Botschaft vom nahegekommenen Gottesreich vermittelt. Und das ist ja Evangelisation. Menschen, die gute Nachricht vom nahegekommenen Gottesreich vermitteln, das schon hier durch Jesus, durch den Heiligen Geist auch unter uns ist. Und das dachten sich auch viele Völker auf der Erde in den vergangenen Jahrhunderten. Und die haben versucht, dieses Evangelium möglichst wirksam an den Mann zu bringen. Unter anderem auch die Briten. Die Briten haben ja viel kolonialisiert, unter anderem auch das heutige Simbabwe, wurde dann Rhodesien genannt. Und als die Briten nach Simbabwe kamen, haben sie versucht, den Stamm der Zanaki zu evangelisieren. Und ein Vers, der für die Briten ganz wichtig war, stand in Offenbarung 3, Vers 20. Da steht, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und klopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das haben die Briten den Zanaki gepredigt und gehofft, dass sie sich ganz schnell bekehren. Das Problem war nur, beim Volk der Zanaki gab es in den Häusern gar keine Türen. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und klopfe? Nein, in der Kultur der Zanaki ist es so, dass du vor dem Haus stehst und den Namen dessen rufst, der dich hineinlassen soll. Also ich sage dann, Markus, komm heraus. Und dann hörst du halt, okay, der Markus ist zu Hause oder er ist nicht zu Hause. Aber in der Kultur der Briten war es natürlich so, dass man anklopfte, um zu hören, ob jemand zu Hause ist, dass jemand einem die Tür öffnet. Nur da war es nicht so. Aber was verbanden die Zanaki mit dem Klopfen an eine Tür, mit dem Klopfen an ein Haus? Normalerweise waren das bei den Zanaki die Räuber, die Diebe, die an die Haustür oder an die Hauswand klopften, um zu hören, ob sich auf dieses Geräusch hin etwas tut im Haus, ob da wer ist. Ganz schön fatal, oder? Denn was verbanden die Zanaki von da an mit Jesus? Jesus muss wohl ein Dieb sein, wenn er an meine Tür klopft und ich ihn reinlassen soll. Liebe Leute, was ist unser Interesse? Anscheinend hatten die Briten nicht so viel Interesse an den Menschen, sondern eher die gute Nachricht, möglichst schnell und möglichst wirksam und vielleicht auch pompös an den Mann zu bringen. Ja, das ist eine Möglichkeit, den Glauben weiterzugeben und zu verbreiten, also kolonialisierend auf den anderen zuzugehen und ihn mit meinem Glauben zu beschmeißen, in der Hoffnung, dass es auch nur irgendwie ankommt, weil es vielleicht das Einfachste ist. Eine andere Möglichkeit könnte sein, jemanden in den Gottesdienst zu ziehen, um ihn dort mit meinem Glauben, mit meiner Kultur, mit all dem, was unseren Gottesdienst und unsere christliche Gemeinschaft geprägt hat, zu beschmeißen. Die ihm vielleicht fremd ist, die ihm vielleicht gar nichts sagt, die er gar nicht versteht. Wie kommen diese Leute bei uns vor? Und womit beschmeißen wir die Leute? Und merken, dass wir selbst gar nicht in der Mitte der Dinge sind. Denn das bedeutet ja Interesse, dazwischen sein, irgendwo dazwischen sein, in der Mitte der Dinge sein. Wir haben vielleicht manchmal gar kein Interesse an den Menschen. Wir verorten uns vielleicht auch mit unserem Gottesdienst, mit unserem christlichen Getue, Gehabe, mit unserem dem, was wir hier tun, eigentlich außerhalb. Jesus war in der Mitte. Das haben wir letzte Woche gehört und das hören wir auch in unserem Predigttext für heute. Jesus war in der Mitte. Schauen wir uns das an. Der Predigttext in Markus 1, die Verse 16 bis 18. Übersetzung ist so ein bisschen von mir. Und da steht, Jesus ging entlang am Meer von Galiläa und er sah Simon und Andreas, den Bruder des Simon, um sich schmeißend in das Meer. Schmeißen, ne? Sie waren nämlich Fischer. Und es sprach zu ihnen Jesus, hierher, mir nach, und ich werde euch machen zu Fischern von Menschen. Und sofort verließen sie die Netze und folgten ihm. Also wenn Jesus dich mitnimmt, macht er dich anscheinend, wenn du jünger wirst, en passant zum Fischer von Menschen, zum Menschenfischer, so wie er einer ist, so wie er es an diesem Ort, an diesem Ufer genauso macht. Was tut er wiederum? Aufnahme vom letzten Mal. Er sagt zu Fischern, fischt. Er sagt zu Fischern, fischt. Einleuchtend, einleuchtend. Wie sagen wir das heute? Jesus möchte etwas aus deinem Leben machen und dich mit auf eine Reise nehmen. Wie sagen wir das zu Menschen heute? Jesus nahm die Welt der Fischer auf und er nahm vor allen Dingen auch die Welt auf, in der sie selbst Profis waren, in der sie gut waren, in der sie eine Ahnung hatten, wo sie auch zu Hause waren. Der Ruf Jesu trifft die zukünftigen Jünger bei ihrer alltäglichen Arbeit. Und die Nachfolge, die Jüngerschaft führt die Männer in einen neuen Beruf, in eine neue Berufung, der ihnen mithilfe ihres alten Berufs, ihrer alten Berufung erklärt wird. Wie müsste also dir und deinem Nächsten erklärt werden, was es bedeutet zu evangelisieren? Ich weiß nicht, wer hier Fischer ist. Wer Fischer? Ist wer Angler? Passionierter Angler? Ja, ist fremd, ne? Also was bedeutet es, Menschen zu fischen? Und ich weiß nicht, ich habe ein ziemlich positives Bild davon, irgendwie vom Fischen. Aber Menschen zu fischen war ja vom biblischen Bericht her gar nicht so unumstritten oder so positiv konnotiert, wie wir das hier vielleicht erfahren. Menschen zu fischen war auch negativ behaftet. Wenn wir in Jeremia 16, Vers 16 gucken, da spricht Gott: Erst einmal aber schicke ich viele Fischer, die sie fangen sollen. Ich sende zahlreiche Jäger aus, die sollen sie über alle Berge und Hügel hinwegjagen und in den Höhlen aufstöbern. Ja, also das ist nochmal ein anderes Bild, so vom Fischen, ne? Vom Einfangen. Und vielleicht geht's uns manchmal, wenn wir um unsere Evangelisation ringen, um unseren Missionsauftrag ringen, vielleicht geht's uns emotional dann manchmal genauso, ja, aber ich kann die Leute doch nicht einfangen. Wie soll ich das denn machen? Menschen fischen. Menschen gewinnen, Menschen überreden, das klingt irgendwie verobjektivierend, ne? Und ist es auch. Aber Jesus gibt dem Ganzen einen neuen Rahmen, in dem er die alltägliche Arbeit des Fischens mit einbezieht. Woran denken wir bei Fischen? Also bei dem Fischen? bei dem Hobby oder so. Ja, vielleicht denkt ihr an einen schönen See in Norwegen, an einen einsamen Steg, ein einsames Boot und ihr allein mit eurer Rute, eurem Köder und den Fischen, die nicht anbeißen wollen. Ja, das ist so das romantisch verklärte Bild, das ich so von Fischen habe. Vielleicht geht's euch ähnlich. Jeder versucht irgendwie mit einem Wurf, war mal wer fischen? Angeln? Ja, ist langweilig oder spannend? Ja, ja. Hast du aber einen von den Fischen gegessen? Hast du einen von den Fischen gegessen? Naja, wie auch immer. Also, Fischen, Angeln. Jeder versucht irgendwie mit einem Wurf einen Fisch zu kriegen, mit dem Köder. Und vielleicht ist unsere Vorstellung von Evangelisation eine ähnliche. Ja? Dass wir ausgesandt sind, einen zu finden, einen Menschen zu fischen auf dem Pferdemarkt, den wir dann möglichst mit in unsere Gemeinde bringen. Also wir ziehen ihn zu uns. Ja? Das ist, glaube ich, ein Modell, das sich bei uns über viele Jahre eingebrannt hat, das sich bei mir auch eingebrannt hat. Das ist das Modell, was auch noch häufig kommuniziert wird, aber ich glaube, das gilt es grundsätzlich zu hinterfragen. Denn zur Zeit Jesu war Fischen gar keine Sache von Ruten, Haken und Ködern, sondern zur Zeit Jesu war das Fischen eine Sache des Netzes. Ja, also die Jünger hatten ein kreisrundes Netz, was sie natürlich ins Wasser warfen. Weiß nicht, Leo, vielleicht hast du das am Viktoriasee hautnah auch miterlebt. Sie warfen es ins Netz, ins Wasser und zogen es ins Boot und dann weiter an Land. Also der Schlüssel zum erfolgreichen Fischen war das Netz. Und zwar die Stärke des Netzes. Denn was taten die Jünger dann Tag ein, Tag aus, wenn sie vom Fischen kamen? Sie flickten die Netze. Eine große und wichtige Arbeit, die Netze zu flicken. Und genau da traf Jesus die Jünger. Genau da traf Jesus die Jünger. Also, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Gemeinde, ich nenne uns mal G, ausgesandt sind in das, was wir sagen manchmal so schön Komfortzone und dann sagen wir Welt. Ja. Ich habe manchmal so einen Eindruck, dass das noch immer unser Bild ist, dass wir sagen, okay, von unserem Gottesdienst, von unserer Komfortzone aus müssen wir ja in die Welt geschickt werden, um Menschen zu fischen, um sie dann eben, wenn wir sie hier getroffen haben, und ich habe ja schon mal von den grünen Bereichen gesprochen, wenn wir sie hier getroffen haben, möglichst am Sonntag in den Gottesdienst mitzubringen, damit unsere Reihen schön voll werden. In unseren Bereich, in unsere Zone, in das, was uns geprägt hat, unsere Kultur. Fischen ist aber viel mehr. Fischen ist eine Beziehungsübung. Und ich glaube, wir müssen uns noch mehr Zeit als bisher nehmen, Beziehungen zu pflegen und sie zu gestalten, anstatt unsere Kraft, unsere Energie auf irgendwelche religiösen Programme zu setzen. Alpha-Kurse, religiöse Programme, was auch immer. Denn was macht Jesus? Bei Jesus lernen die Leute, vielleicht im Unterschied zu den ansässigen Rabbis, die Tora nicht so auswendig wie bei ihnen, sondern sie lernen viel mehr, wie ihr Leben und die Lehre von Jesus zusammenpasst. Das heißt, immer wenn Jesus unterwegs ist, ist ihm ganz wichtig, gemeinsam lernen, gemeinsam gelehrt werden. Leben und Lehre gehören zusammen. Jesus möchte, dass unser Leben eins ist, dass wir nicht unsere Sphären einrichten, dass wir nicht in zwei verschiedenen Welten leben, sondern dass wir in einer Welt leben. Das ist, glaube ich, das, was Jesus möchte. Und sie lernen und sie leben, indem sie ihm nachfolgen und das tun, was er tut, von ihm lernen. Also Mission, Evangelisation, die wie Jesus ist, nämlich menschgewordene Mission, setzt eine Gegenwart von uns voraus, die bleibend ist, die kontinuierlich ist, die nicht nur abschnittsweise da ist. Siehe Simbabwe. Jesus lebte 30 Jahre unter den Menschen, bevor er loslegte mit seinen Jüngern. Und ich glaube, wenn wir nicht so wie Jesus leben, nämlich Mensch geworden, ins Fleisch inkarnieren, dann laufen wir Gefahr, auch Kulturimperialismus zu betreiben. Sonst werden wir immer mehr zum Fremdkörper. Wo sind unsere grünen Wiesen? Wo sind unsere grünen Flächen, die wir gemeinsam haben? Und wie lernen wir davon? Und wie sind wir ganz hier und ganz da? Ich möchte euch von zwei Personen berichten, von denen ich denke, dass sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Und ich bin mal gespannt, wer weiß, wer das hier ist. Wer weiß? Homer Simpson. Genau. Homer Simpson, ja, man sieht ihn schon so, hat ein bisschen Bauch, isst einen Donut. So. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von den Simpsons, aber die Karikatur und die Ironie, die dahinter liegt, ist schon stark. Ja. So ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, aber auch von uns. Was macht Homer Simpson? Ihr wisst es besser als ich. Du meinst, glaube ich, wen anders? Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ah, du Füchsin, genau. Also, das ist Homer Simpson, ja? Was macht er? Liegt wahrscheinlich gern auf der Couch, ist mit seiner Familie unterwegs, mit seiner Nervigen und so. Und dann gibt's da noch den Ned Flanders, ja? Und Ned Flanders ist so der Inbegriff, sage ich mal, des christlichen Mittelstandmenschen, ja? Also, mein Eindruck ist so, also ich bin eigentlich mehr wie der hier. Ja? Ich bin eigentlich mehr wie Ned. Ned Flanders ist eine grandiose Persiflage auf den Mittelstandschristen in der US-amerikanischen Gesellschaft. Leute, wie sie unterschiedlicher kaum sein können, Leute, wo es auch ganz schnell von Neds Seite aus zu kulturimperialistischen Zügen kommen könnte, weil er ihm seinen Glauben bringen will. Wie finden die denn zueinander? Was ist Interesse? Wie ist das also eigentlich mit Interesse? Vielleicht gucke ich mal ein paar Folgen Simpsons. Wie ist das mit dem Interesse? Hermine Schäfer hat das schon angedeutet. Menschen merken, wenn wir heucheln. Wenn wir sie nur fischen wollen, wie die Briten damals, wie Ned Flanders vielleicht manchmal in seiner Umgebung, fischen damit, ziehen. Nein, es geht um eine Beziehungsübung. Eine Beziehungsübung, die unser Herz in seiner Tiefe herausfordert. Also diese Herzenshaltung wollen wir neu einüben. Und das ist ja auch so ein christliches Wort. Und ich denke, wir sollten einen Zugang dazu bekommen, was es bedeutet, ein neues Herz, einen neuen Geist geschenkt bekommen zu haben. Und eine neue Herzenshaltung einzuüben. Das ist ganz schön schwierig, aber wir können dafür beten. Und ich fordere uns auf, dafür zu beten, dass wir sie bekommen. Und wir wollen vielleicht von den Juden etwas lernen. Die Juden nennen diese Herzenshaltung Kavanah. Kavanah. Das bedeutet, dass jemand sehr bewusst auf etwas achtet, damit seine Taten so zielgerichtet wie möglich geschehen. Jemand achtet bewusst sehr stark auf etwas, damit seine Taten, die er tut, möglichst zielgerichtet geschehen. Das heißt, er richtet Herz und Verstand auf eine Sache aus. Aber im Vordergrund steht nicht die Beauftragung, so wie wir das vielleicht oft erleben, geht und macht zu Jüngern, sondern im Vordergrund steht Gott selbst. Ich glaube, das ist etwas, was Gott uns neu aufs Herz legen möchte, dass Gott im Mittelpunkt steht. Im Vordergrund steht Gott selbst, derjenige, der beauftragt. Also es geht um die Verlagerung des Denkens weg von der Tat, viel tiefer zu ihrer inneren Bedeutung. Und sie sagen dann, um Zugang zu dem Heiligen zu finden. Gott ist heilig, Gott ist ausgesondert. Dahin wollen wir zu Gott. Es geht um das Wesen einer Tat und darum, an der Inspiration dieser Tat, also an der Spiritualität, an der Geistlichkeit dieser Tat teilhaben zu können. Das ist Kavanah. Abraham Heschel, ein jüdischer Rabbi des 20. Jahrhunderts, sagt dazu, Kavanah ist die Orientierung an Gott und verlangt Beteiligung und Neuausrichtung der ganzen Person. Der nächste Satz hat mich jetzt sehr angesprochen. Es geht darum, die zerstreuten Kräfte, so geht es mir und uns auch manchmal mit dem Thema, des Selbst zusammenzuführen. Es bedeutet Teilnahme von Herz und Seele, nicht nur von Wille und Verstand. Wenn wir so leben, dann haben unsere alltäglichen Taten, da wo wir unterwegs sind, mit Erlösung zu tun. Etwas zurückzukaufen, zu reinigen, um es seinem ursprünglichen Fokus wieder zuzuführen, indem wir gegenüber sind, indem wir Nachfolger sind, indem wir Jünger sind. Interesse bedeutet, gemeinsam mit Gott Netze zu flicken. Und zu sehen, dass jedes kaputte Netz, da wo mal etwas reißt, auch eine Chance ist, dass da etwas Neues beginnen kann. In unserer Gemeinschaft und in mir selbst auch. Denn so geschieht Erlösung. Im Gegenüber, im Dazugehören dürfen, Leuten eine Heimat zu geben, zuerst in der Beziehung, ja, und dann auch im Gemeindenetzwerk. Ich brauche 5 Freiwillige hier vorne. Kommt einfach mal nach vorn. Es ist nichts Schweres, ihr müsst auch gar nichts sagen, ich halte euch auch kein Mikro hin oder so. 1. Geht hin in alle Welt, zum Beispiel nach vorne im Gottesdienstraum. Ja, sehr schön. Komm, jetzt brauchen wir noch älteres Semester hier auch noch hier vorne. Sehr schön. Also, ich bitte euch einfach, dass ihr euch mal im Kreis aufstellt. Ihr fünf. Stellt euch mal im Kreis auf. Okay. Mein Eindruck ist, dass Gemeinde oft so gelebt wird. Ja? Wir stehen im Kreis, wir haben irgendwie ein Zentrum, aber wenn ich von außen rein will, komme ich schwer rein. Und es ist ja etwas in der Mitte, was euch zu dieser Mitte zieht. Das nennen wir Attraktion. Ja? Wir gehen irgendwo hin, um was zu sehen, wir gehen ins Theater, wir gehen ins Kino und wir versammeln uns sozusagen darum, weil es uns zieht. Ein Modell für die attraktionale Gemeinde sozusagen. Jetzt dreht euch doch mal um. Bleibt mal so, also in der Position, aber dreht euch mal um. Ja? Wie geht's euch jetzt? Sagt mal so ein Wort, was euch so in den Kopf kommt. Allein?
Was passiert hinter mir? Reicher, die anderen zu sehen.
Ja. Genau. Also es ist so beides, ne? So ein diffuses Gefühl von Unsicherheit, aber auch Neuland. Wir merken, Gemeinde kann auch nicht ganz so aussehen, ja, weil wir unsere Mitte vergessen und verlieren und weil wir den anderen nicht sehen. Und jetzt dreht euch mal so, dass ihr mit der Schulter zueinander steht. Also, mit der Schulter zur Mitte. Ich glaube, das kann ein Mund, mit der Schulter zur Mitte. Hier ist die Mitte. Genau. Ja, genau, richtig. Ja, ich glaube, so kann ein Modell aussehen für Gemeinde, die Mitte sieht und die den anderen sieht. Dankeschön, das wollte ich gern zeigen. Missionarische Gemeinde schaut eben nach innen und nach außen. Und die Welt der Attraktion, die Welt des Ziehens, teilt immer in zwei Bereiche auf, nämlich in drinnen und draußen. Die attraktionale Gemeinde teilt Gemeinde und Welt auch in zwei Zonen auf, nämlich drinnen und draußen. Aber die Sendung von Jesus her und die Gemeinde, die sich nach ihm versteht, versteht sich eher als Netz, als Netzwerk. Eine Reihe von sich überschneidenden Linien, Beziehungen mit einem Fokus, nämlich Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Also Filtergemeinde, wenn sie missionarisch evangelisierende Gemeinde sein möchte, kann, glaube ich, eine fokusorientierte Gemeinde sein, die ihren Fokus in Jesus hat und Grenzen überwinden kann. Ich finde ein interessantes Bild, das jemand gebraucht hat, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Farm zu bauen. Ja? Einen neuen Hagenauer Hof oder wie auch immer. Ja? Also es gibt eine Farm im Mittelpunkt. Und damit möglichst viele Hühner oder Pferde oder Kühe oder Schweine, ihr wisst, was ich meine, gehalten werden, baut man einen Zaun darum. Aber irgendwann gibt es so viele Hühner, Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Wildschweine, dass sich die nicht mehr halten lassen. Also was können wir tun, damit wir unsere Herde zusammenhalten? Wir müssen einen Fokus schaffen und am besten wir bauen einen Brunnen, damit die Tiere daraus trinken. Also lasst uns diese fokusorientierte Gemeinde sein, die in der Mitte ihren Brunnen hat, der sich bei uns Jesus Christus nennt, damit Leute davon trinken wollen, von dieser Quelle, Johannes 4. Lasst uns das tun. Lasst uns mehr daran arbeiten und damit leben. Die Gruppe definiert sich über ihren Mittelpunkt. Und jeder ist potenziell Teil der Gemeinschaft. Der Theologe Jürgen Moltmann spricht davon, dass in der Kirche oftmals Vögel mit gleichem Gefieder zusammenhocken. Also wenn Kirche und Gemeinde als separate Sphäre, eine separate Sphäre wird, die völlig von der Welt getrennt ist, dann entwickelt die Kirche, die Gemeinde ganz natürlich eine Wir-gegen-die-Mentalität. Wir gegen die. Aber missionarische Kirche ist nicht ein geschlossenes System, sondern sie ist eine Gemeinschaft, die prägt, die Auswirkungen hat. Im Wir gegen sie können wir nicht prägen. Im Wir mit ihnen können wir prägen, natürlich, auch in der Konfrontation, wie Jesus das getan hat. Aber im gemeinsamen Arbeiten, im gemeinsamen Suchen, im gemeinsamen Geben, in Themen, die uns alle angehen, Gerechtigkeit, Sinn, Sehnsucht, Sucht, Leidenschaft. Auf diesem Gebiet haben wir etwas zu geben. Aber wir dürfen nur nicht so tun, als hätten wir das Monopol dafür gepachtet. Also wo liegen unsere Netze? Wo fischen wir Menschen, indem wir ihnen ein Netz anbieten und unser Netz aufknüpfen, vielleicht sogar reißen oder kaputt gehen lassen und uns zusammentun, uns verbinden? Wo haben wir in unseren bestehenden Beziehungen vielleicht unseren Lebensfokus, unseren Brunnen verloren und haben stattdessen Zäune gebaut? Wo ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Stärke, unser Licht? Wie bringen wir diesen Fokus wieder neu auf unsere Karte ins Spiel? Schließlich, was kann unser Fokus als evangelisierende Gemeinde sein? Dazu möchte ich Römer 15, 7 bis 8 lesen. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dazu ganz zum Schluss noch einmal Jürgen Moltmann, der Folgendes sagt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nur diese Haltung kann uns eine neue Orientierung geben und unsere Begrenzungen so durchbrechen, dass wir über unsere eigenen Schatten springen können. Sie öffnet uns für andere, so wie sie wirklich sind, damit wir uns nach ihnen ausstrecken und uns für sie interessieren. Dann werden wir wirklich fähig, uns selbst zu vergessen und so zu leben, wie Christus uns angenommen hat. Amen dazu. Wir wollen unsere Gemeinschaft feiern. Wir wollen einander sehen. Wir wollen zu unserem Brunnen, zu unserer Quelle jetzt gemeinsam kommen, indem wir Abendmahl feiern.